Im Mai 1986, drei Wochen nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl, flog Hans Blix, der Vorsitzende der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA der Vereinten Nationen, zusammen mit seinem Vertreter Morris Rosen, im Hubschrauber über das Reaktorgelände in der Ukraine. In einem Interview berichtete er damals von seinen Eindrücken.
Der Anblick des zerstörten Reaktors war bestürzend. Wir sahen das Loch im Dach des Gebäudes. Eine Menge Schutt liegt rundherum. Das ist ein trauriger Anblick. Wir mögen lieber arbeitende und funktionierende Reaktoren, nicht zerstörte.
Nur wenige Monate später hatte Blix die traurigen Bilder vergessen. Und die Lust an funktionierenden Reaktoren hatte ihn wieder vollends in ihren Bann gezogen.
Angesichts der Wichtigkeit der Kernenergie kann die Welt einen Unfall vom Ausmaß Tschernobyl pro Jahr ertragen.
Im August 1986 gaben der IAEA-Vorsitzende und sein Vertreter Morris Rosen diesen Satz in der Pariser Le Monde zu Protokoll. Im Januar 1987 zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP Blix so:
Der Bereich zwischen 10 und 30 Kilometern um das Kraftwerk kann ab dem heurigen Jahr wieder besiedelt werden.
Der Tanz um das goldene Grab. Wem nützt der Sarkophag von Tschernobyl? Ein Feature von Nikolaus Schröder.
Die Zone von Tschernobyl ist eine gespenstische Idylle. Menschenleere Wohnblöcke, verfallene Bauernhäuser, durch deren Dächer Birken wachsen, verwilderte Wege, sattes Grün. 2600 Quadratkilometer ist die Sperrzone groß. Das entspricht einem Radius von 30 Kilometern rund um die Reaktorblöcke. Jede landwirtschaftliche Nutzung ist immer noch für die nächsten Jahrzehnte ausgeschlossen. Tobias Münchmeier ist stellvertretender Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace in Berlin. Er hat eine Zeit lang in Kiew gelebt. In den letzten Jahren ist er immer wieder für Greenpeace in die Ukraine gereist.
Innerhalb der Ruine gibt es Tonnen von Kernbrennstoff, die hochradioaktiv sind. Wie viele Tonnen das sind, das ist bis heute hoch umstritten. Die Schätzungen gehen von 4-5%, die noch übrig geblieben sind, bis zu 95%. 95% ist die offizielle Angabe, das heißt die offiziellen Stellen der ukrainischen Behörden, auch der russischen, also damals zentralsowjetischen Behörden in Moskau, gehen davon aus, dass also fast alles noch dort ist. Ich traue mir kein Urteil zu. Es scheint extrem schwierig zu sein, das wirklich klar festzustellen, was einen verblüfft bei dieser riesigen Bandbreite. Es geht ja nicht um ein paar Prozent mehr oder weniger, sondern es geht letztendlich um die Frage, ist da fast alles draußen oder ist da fast alles noch drin?
Seit dem Zerfall der Sowjetunion sind die Aufräumarbeiten in Tschernobyl zu einer internationalen Aufgabe geworden. Waren die ersten Maßnahmen unmittelbar nach dem GAU reine Provisorien, die das Schlimmste verhindern sollten, ohne den Weiterbetrieb der Tschernobyl-Blöcke 1, 2 und 3 zu behindern, schrieb die gerade unabhängig gewordene Ukraine 1992 einen Konzeptwettbewerb für eine längerfristige Lösung aus. Doch es dauerte weitere 5 Jahre, bis sich die Ukraine mit den G7-Staaten und der EU auf ein gemeinsames Vorgehen einigte.
Viele Jahre sind seitdem vergangen. Die anderen 3 nach dem GAU noch in Betrieb befindlichen Kraftwerksblöcke wurden nach einer Reihe von Störfällen abgeschaltet. Der alte Sarkophag über der Ruine des 4. Blocks wurde stabilisiert. Geräte für die Überwachung der Ruine wurden installiert. Probebrunnen zur Kontrolle des Grundwassers gebohrt.
470 Millionen Euro hat die EU bis Anfang 2011 in Tschernobyl ausgegeben. Nach einer Schätzung der IAEA wird sich der volkswirtschaftliche Schaden durch den GAU bis 2016 auf 85 Milliarden Euro belaufen. Dem stehen Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen gegenüber, die allein für die Ukraine von einem Schaden von über 200 Milliarden Euro ausgehen.
Eine neue Schutzhülle soll in Zukunft das gesamte Kraftwerksareal überspannen. Ein Bau, an dem die großen internationalen Firmen der Kraftwerksbranche beteiligt sind. Eine gigantische technische Herausforderung in einer entvölkerten Zone mit schlechter Infrastruktur. Ein goldenes Grab für eine strahlende Ruine. Ein Milliardengeschäft.
Safe Confinement oder NSC wird der neue Sarkophag genannt, auf dessen Bau sich die ukrainische Regierung, EU und G7-Staaten geeinigt haben. Letzte Finanzierungsfragen wurden geklärt, als die öffentliche Wahrnehmung ganz von der Atomkatastrophe in Fukushima beansprucht wurde. Rund 1,6 Milliarden Euro soll die neue Hülle kosten. Tendenz schnell steigend. Schon jetzt sind die Baukosten dreimal so hoch wie ursprünglich veranschlagt. Bis 2010 zahlte Deutschland 60 Millionen Euro in den Tschernobyl-Fonds. Mit dem NSC kommen nach Angaben des Bundesumweltministeriums bis zu 42,4 Millionen Euro hinzu. Wenn es bei diesem Baupreis bleibt, hat Deutschland rund 100 Millionen Euro für die Sicherheit vor den Folgen von Tschernobyl ausgegeben.
Aber wie gefährlich ist Tschernobyl heute wirklich noch? Wird der neue Sarkophag wirklich gebraucht? Die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit Tschernobyl. Es gibt kaum eine Maßnahme im Rahmen des Shelter Implementation Plan, in dem die GRS nicht zu irgendeinem Zeitpunkt beteiligt war. Günter Pretsch leitet den Bereich Strahlen- und Umweltschutz der GRS. Er ist ein Fachmann für sowjetische Atomanlagen, spricht fließend Russisch und hat in den 70er Jahren in der damaligen sozialistischen Sowjetrepublik Armenien studiert. Atomphysik an der Universität Jerewan.
Die GRS hat sehr frühzeitig bereits in den 90er Jahren mit ukrainischen und auch russischen Wissenschaftlern drei große Themengebiete identifiziert und untersucht und dazu auch viele Berichte erstellt, die einerseits davon ausgingen, dass man feststellen wollte, wo ist eigentlich der Brennstoff hingekommen. Eigentlich ist der Behälter des Kernreaktors nach Inspektionen des damaligen Kurchatow-Instituts und dessen komplexer Expeditionen, die von Moskau aus in die Ukraine gesandt wurde und viele Institutionen in sich vereinigte, festgestellt worden, dass der Brennstoff also total geschmolzen ist bzw. nach oben ausgeworfen wurde. Der zweite große Komplex, den wir untersucht hatten, war die Frage, was passiert, wenn der relativ instabile derzeitige Sarkophag durch irgendwelche Einwirkungen, das kann also äußere Einwirkungen betreffen, also zum Beispiel ein Tornado oder ein Erdbeben oder andere Einwirkungen, innere Einwirkungen zum Beispiel, so zerstört wird, dass er zusammenbricht, dass er kollabiert.
Bei der GRS, aber auch bei Greenpeace ist man sich sicher, dass der Staub, der bei einem Zusammenbruch der Ruine aufgewirbelt würde, ein lokales Unglück wäre. Die Auswirkungen wären nicht zu vergleichen mit dem Ausmaß der Kontamination nach dem GAU von 1986.
Die dritte große Fragestellung, die wir gemacht hatten, war, kann es durch sehr schnelle Ausbreitung der Radioaktivität, die ja ringsherum in feinpartikulierten Materialien auf dem Standort verstreut ist, durch Wasser und durch den Vorfluter bis in den Pripyat und dann den Dnieper, zu radiologischen Belastungen über den Wasserpfad kommen. Auch da haben wir festgestellt, dass insbesondere das Strontium 90 und das Cäsium 137 in den Beprobungsbrunnen rings um den Reaktor sehr stark an Konzentration verloren haben in den letzten Jahren und sich die Konzentration derzeit im Bereich der Grenzwerte für Trinkwasser befindet. Was nicht heißt, dass nicht saisonale Schwankungen auch drüber liegen können, aber im Mittel ist ein derartiger Level erreicht, sodass also da kaum eine Gefahr besteht.
Die Region rund um Tschernobyl ist hoch verstrahlt und der Boden verseucht und das Grundwasser muss ständig kontrolliert werden. Doch eine akute Gefahr geht von der verstrahlten Kraftwerksruine und der umliegenden Sperrzone offenbar nicht aus. Allein bei der Frage nach dem in der Ruine verbliebenen Kernbrennstoff ist die Lage unübersichtlich. Wenn wirklich große Mengen hochstrahlenden Brennstoffs in der Ruine sind, hätte ein neuer, milliardenteurer Sarkophag seine Begründung. Diese Furcht vor zig Tonnen hochstrahlendem Material in den Tiefen der Ruine beflügelt die internationale Investitionsbereitschaft selbst in Zeiten der globalen Finanzkrise. Wie viel ist noch drin in Reaktor 4? Gunter Pretsch.
Man geht heute davon aus, dass 95-96% des abgebrannten Brennstoffs noch in der Ruine des Reaktors sind. Und von diesen sind etwa 70-80% nachgewiesen, wobei diese Nachweise vorwiegend dadurch vonstatten gegangen sind, dass man dort, wo Räume zugänglich waren, diese lavaartigen Massen halt untersucht hat und festgestellt hat, wie viel Brennstoffgehalt darin ist. Das heißt, man ist sich etwa sicher bei 70-80% des Brennstoffs, wo er liegt, und man vermutet insgesamt etwa 95-96% des abgebrannten Brennstoffs sind in verschiedenen Formen, insbesondere als Brennstofffragmente, als Lava, als Brennstoffpartikel und zum Teil in den unteren Koten gelöst im Wasser als gelöste Stoffe noch vorhanden.
Die Zahlen gehen zurück auf Untersuchungen, die Alexander Borowoi für das Kurtschatow-Institut unmittelbar nach dem Unfall in Tschernobyl durchgeführt hat. Borowoi war über Jahrzehnte die Kapazität der sowjetischen Atomforschung. Heute lebt er als Rentner in einem Außenbezirk von Moskau. Auf unser Gespräch hat er sich gut vorbereitet. In der Wohnung seiner Enkelin fährt er den Computer hoch, um Pläne für die neue Hülle zu zeigen, die er schon Anfang der 90er Jahre vorgeschlagen hat.
Neue Укрытие позволит нам в течение 100 лет не беспокоиться.
Der Shelter ermöglicht uns, die nächsten 100 Jahre erstmal ruhig zu bleiben. Aber diese Zeit muss genutzt werden, um den verbliebenen Brennstoff von dort zu entfernen. Ich denke, es gibt heute entsprechende Technologien, um das alles so durchzuführen, dass das zu keinen Verstrahlungen kommen wird. Aber das Problem ist eben, wenn es weiter aufgeschoben wird, dann haben wir diese Zeit nicht.
Это неправильно на самом деле. Я работаю в институте Курчатова. В 86 году, когда произошла Чернобыльская авария.
Ursprünglich hatte ich mit Atomenergie gar nichts zu tun. Im Kurtschatow-Institut hatte ich mich mit anderen Fragen beschäftigt. Bin dann aber 1986 als Berater der Regierung auf eine Dienstreise nach Tschernobyl geschickt worden. Bis 1991 bin ich im Rahmen der komplexen Expedition regelmäßig nach Tschernobyl gefahren. Besonders Fragen der Sicherheit, also auch der Abdeckung, haben mich beschäftigt. Erst später haben wir verstanden, dass der erste Sarkophag nicht besonders sicher ist, und wir haben nach anderen Formen der Sicherung gesucht. Außerdem haben wir nach dem Verbleib des Kernbrennstoffs dort gesucht.
И делать так, чтобы укрытие дальше с ним ничего не случилось.
Gegründet wurde das Kurtschatow-Institut für die Entwicklung von Atomwaffen. Es gehörte zum militärisch-industriellen Komplex der Sowjetunion. Auch die meisten der sowjetischen Atomkraftwerke wurden hier entwickelt, darunter auch der Tschernobyl-Typ RBMK. Bei der Analyse des Unfallhergangs und der Dokumentation der Verstrahlung war das Kurtschatow-Institut bis zum Ende der Sowjetunion federführend. Und auch in den Folgejahren waren Spezialisten des Instituts an allen wichtigen Entscheidungen beteiligt.
Es ist natürlich sehr schwer gewesen, kurz nach dem GAU genaue Messwerte zu ermitteln. Und zwar nur eines klar, nämlich, dass der Kernbrennstoff, also Uran und alle während des Reaktorbetriebs entstandenen Radionuklide, getrennt von den flüchtigen Substanzen wie Cäsium, Ruthenium und verschiedenen Gasen austrat. Der Kernbrennstoff trat in Form isolierter Partikel aus. Das haben wir mit Sicherheit herausgefunden. Die genaueste Methode zur Bestimmung, wie viel Kernbrennstoff zurückgeblieben ist, bestand in der Ermittlung, wie viel ausgetreten war. Bereits Ende Mai 86 haben wir anhand von Messungen auf dem Gelände des Atomkraftwerks festgestellt, dass etwa 3% ausgetreten sind. Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich dort rund 190 Tonnen und 3% davon, also etwas weniger als 6 Tonnen, muss man davon abrechnen. Bereits zu dem Zeitpunkt wurden ausreichend Bodenproben entnommen, um dies einschätzen zu können.
Die Angaben des Kurtschatow-Instituts sind die Basis aller Vorhaben, die in Tschernobyl realisiert wurden, und auch aller zukünftigen Planungen. Nach diesen Berechnungen befinden sich noch 97% der einstigen Füllmenge des Reaktors in der Ruine. 1986 sollte diese Angabe die Öffentlichkeit beruhigen. Denn im Westen wurde darüber spekuliert, dass die besondere Bauart des Tschernobyl-Reaktors, die es erlaubte, bei laufendem Betrieb Plutonium für Atomwaffen zu entnehmen, den Unfall möglicherweise verursacht haben könnte. auch über eine weit höhere Plutoniumemission bei der Explosion und dem tagelangen Brand des Reaktors wurde gemutmaßt.
Die GRS und Gunter Pretsch halten bis heute an der Argumentationslinie fest, dass die Angaben des sowjetischen Instituts zutreffen und 97% des Brennstoffs noch in der Ruine des Blocks 4 sind. Doch schon in den 80er Jahren kamen Zweifel an dieser Zahl auf, vor allem unter den Liquidatoren und den sie begleitenden Wissenschaftlern. Zu diesen Kritikern gehörte der Physiker Wladimir Tschernusenko, der als Leiter der Tschernobyl-Kommission der ukrainischen Akademie der Wissenschaft an den Aufräumarbeiten auf dem Kraftwerksgelände beteiligt war. Als Mitglied der ukrainischen Akademie der Wissenschaft unterstand er nicht dem Kurtschatow-Institut. Ohne Rücksicht auf die Strahlengefahr arbeitete er bis 1987 in Tschernobyl. 1991 veröffentlichte Tschernusenko in den USA Tschernobyl Inside from the Inside. Die Abrechnung mit dem sowjetischen Atomprogramm machte ihn in den Folgejahren zu einem der populärsten Kritiker der Atomkraft. Wladimir Tschernusenko starb 1996 in Deutschland an einer Krebserkrankung. In einem Interview antwortete er 1994 auf die Frage nach der im Reaktor verbliebenen Restmenge und den angeblich entwichenen 3%.
Я понял вопрос. Это абсолютно неправда.
Das ist vollkommen falsch. Nicht 3%, sondern über 70% der Füllmenge des Reaktors sind ausgetreten. Das macht die Folgen dieser Katastrophe noch viel größer. 3% ist genau die Marge, die von der Atommafia herausgegeben wird, um der Öffentlichkeit weiszumachen, dass allerhöchstens 3% bei einer Nuklearexplosion austreten können. Solche Aussagen sollen die internationale Öffentlichkeit beruhigen.
Beruhigung war absolut geboten, denn die gesundheitlichen Folgen der Verstrahlung verbunden mit der Frage nach den tatsächlichen Emissionen von 1986 wollten nicht verstummen. Doch nicht nur ukrainische Wissenschaftler zweifelten das offizielle sowjetische Zahlenmaterial des Kurtschatow-Instituts an. Als Kurtschatow-Mitarbeiter gehörte Konstantin Tschetscherow zu den ersten, die 1986 von Moskau nach Tschernobyl reisten. 5 Jahre bis zum Ende der Sowjetunion war er mit Messungen auf dem Kraftwerksgelände in Tschernobyl beschäftigt. Im Jahr 2000 leitete er eine Wissenschaftlergruppe, die sich mit dem Verbleib des restlichen Kernbrennstoffs in der Ruine befasste. Das Projekt Atlas TCM dokumentiert die Lage und Menge des Kernmaterials.
Diese Arbeit ist aus dem Jahr 2000. Die Messungen dafür habe ich aber schon viel früher durchgeführt. Also in einem langen Zeitraum, ab dem Jahr 1986, als ich dorthin gefahren bin, freiwillig, niemand hat mich dazu gezwungen. Als Leiter einer Gruppe, die zuständig war für die Erforschung der restlichen Kernbrennstoffe in dem Reaktor, bin ich natürlich auch selber in den Block reingegangen. Bis zum Auseinanderbrechen der Sowjetunion habe ich dort gearbeitet. Dann wechselte der Arbeitgeber, das wurde dann die Akademie der Wissenschaft der Ukraine.
Konstantin Tschetscherow gehört zu denjenigen, die sich am besten in der Ruine von Tschernobyl auskennen. Selbst Alexander Borowoi lobt seinen ehemaligen Mitarbeiter im Gespräch als guten und mutigen Aufklärer. Allerdings ist Konstantin Tschetscherow vollkommen anderer Meinung als der Autor der maßgeblichen Tschernobyl-Veröffentlichungen, wenn es um die Menge des ausgetretenen Brennmaterials geht.
Es gibt zwei Glaubensrichtungen. Ich bin in meiner Schlussfolgerung da vielleicht sowieso noch kritischer als andere oder vielleicht klarer oder deutlicher. Ich gehe davon aus, dass mindestens 90% vom Reaktorinhalt in die Atmosphäre geschleudert wurden. Vielleicht sogar etwas mehr, vielleicht auch 94% oder mehr. Die anderen hingegen, die können gar nicht genau wissen, was da drin war. Was ich gemacht habe, ist Folgendes, und das ist wichtig hier zu beachten. Die Aufräumarbeiten von dem Dach, Die fanden erst im September 86 statt. Oder ab September. Es gibt aber bereits vom April Videoaufnahmen. Und ich habe einen Vergleich angestellt zwischen dem, was General Tarakanow, der verantwortlich war für die Aufräumarbeiten, festgehalten hat. Generälen gegenüber bin ich eigentlich skeptisch. Und deswegen hatte ich mir vorgenommen, das in irgendeiner Form zu überprüfen. Und zwar über die Videoaufnahmen, die sehr genau sind. Anhand dieser Aufnahmen kann man erkennen, wie hoch die Graphitstücke auf dem Dach liegen. Die Graphitmenge, die ich dort sehen konnte, deckt sich allerdings mit den Angaben des Generals.
Das Graphit umgab die Brennstäbe. Wenn Graphit nach der Katastrophe auf dem Gelände lag, so Tschetscherows Überlegung, wurden die Brennstäbe ebenfalls aus dem Reaktorkern geschleudert. General Tarakanow stärkt Tschetscherows Annahme. Tarakanow gab an, mit seinen Leuten allein 170 Tonnen radioaktives Material entfernt zu haben. Auch der ukrainische Wissenschaftler Wladimir Tschernusenko berichtete in einem Interview von 120 Tonnen radioaktiver Stoffe, die von den Liquidatoren allein von den Dächern beseitigt worden seien. Die große Menge an Graphit- und Brennstoffresten, die in den ersten Monaten beseitigt wurden, deuten jedenfalls auf eine weit größere Menge an ausgetretenem Brennmaterial hin als die offiziell zugegebenen 3%.
Sebastian Pflugbeil lebt in der Nähe der Ostberliner Zionskirche, in deren Keller die Umweltbibliothek zu einer Keimzelle der Bürgerrechtsbewegung der DDR wurde. Pflugbeil ist studierter Plasmaphysiker und er ist Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz, deren Hauptaufgabe es laut Satzung ist, den bestmöglichen Schutz der Menschen und der Umwelt vor den schädlichen Wirkungen ionisierender und nicht ionisierender Strahlung zu erreichen. Auch Sebastian Pflugbeil, der mit seinem russischen Kollegen Konstantin Tschetscherow den zerstörten Reaktor in Tschernobyl inspiziert hat, hat keinen Zweifel, dass sich der Großteil des ursprünglich vorhandenen Kernbrennstoffs nicht mehr im Reaktor befindet. In seiner Wohnung in Berlin erläutert Pflugbeil den Ablauf der Explosion in Tschernobyl.
Der Inhalt dieses Reaktorschachts ist wie eine Rakete nach oben gezischt, mit großer Gewalt, hat den Deckel, der oben drauf war auf dem Reaktor, 2000 Tonnen Deckel, abgesprengt und in der Luft rumgewirbelt. Das ganze Zeug ist dann vorbei, zum großen Teil verdampft und dann hat es eine Kernexplosion gegeben. Also nicht eine Kernwaffe, also eine Atombombenexplosion, aber eine Explosion, wo die Energiequelle Kernreaktion war, eine Kernexplosion. Und hat das Zeug gründlich verteilt. Und das würde erklären, dass heute 5 oder 10% von dem Kernspaltmaterial auffindbar ist in der Ruine und der Rest ist einfach nicht da, ist weg, weiß nicht wo.
1990 gehörte Sebastian Pflugbeil als Vertreter des neuen Forums der Regierung Modrow an. In dieser Funktion sicherte er die Unterlagen über die Atompolitik der DDR. Darunter war auch die umfangreiche und nahezu lückenlose Dokumentation der offiziell geleugneten Strahlenbelastung der DDR nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl. Für Pflugbeil rührt der Streit um die Restmenge im Reaktor an ein grundsätzliches Problem.
Es gibt im russischsprachigen Raum darüber jahrzehntelange kontroverse Diskussionen. Da stehen auf der einen Seite die Apparatschik-Wissenschaftler, die wenige Tage nach Tschernobyl so ein Memorandum geschrieben haben, was da passiert ist in Moskau. Die haben aber das gar nicht gesehen, sondern haben praktisch ihre Schublade aufgemacht und dann Papier rausgeholt. Die haben damals geschrieben, dass 3% von dem Kernbrennstoff freigesetzt worden ist. Und das waren sehr einflussreiche, mächtige Herren, die später, als man es besser hätte wissen können, einfach nicht bereit waren, ihre Äußerungen von damals zurückzunehmen. Das gibt es bis heute. Und in der westlichen Welt wird das als die gültige Wahrheit angesehen.
Waren 3% ausgetretener Kernbrennstoff das Maximum, das die Konstrukteure des Tschernobyl-Reaktors öffentlich zugeben mochten, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte?
Ja, das heißt das und es heißt auch, und das ist eine Erklärung dafür, dass das im Westen nicht gewollt wird, diese Variante, dass ein Kernkraftwerk mit einer Kernexplosion sich selber zerstören kann. Das wird immer im Westen in den Lehrbüchern geschrieben, dass das eine ganz andere Sache ist als Atombomben, könnte nie zu einer Kernexplosion kommen. So, kann eben doch. Und bei wirklich sehr honorigen und sehr angesehenen Altwissenschaftlern der Kernenergie in der Sowjetunion, die sagen, das in der Nebensatz natürlich war eine Kernexplosion. Also das ist kurios. Und jetzt wird ein zweiter Sarkophag gebaut, da wird als wesentliches Argument genommen, wie viel Kernbrennstoff da noch drin ist in der Ruine und dass das eine Gefahr für die Ukraine und für ganz Westeuropa darstellt. Das ist alles Kokolores.
Was 1986 die Öffentlichkeit beruhigen sollte, muss heute als Begründung für den Bau einer neuen Hülle herhalten. 3%. Der Rest ist im Reaktor? Konstantin Tschetscherow reagiert gereizt, wenn man seine Messungen anzweifelt.
Wir haben alles ausgemessen, alles, ganz genau. Also bei der Vermessung des unteren Teils haben wir 5 Stunden lang gearbeitet und eben auch eine entsprechende Strahlendosis abbekommen. Also, es ist alles festgehalten in dem Bericht, um welche Umfänge es geht. Das ist alles vorhanden. Und jetzt soll ich, der ich eine bestimmte Dosis abbekommen habe, nur weil jetzt andere Leute Interesse daran haben, diesen Sarkophag zu bauen, an meinen Ergebnissen zweifeln? Da gibt es keine 200 Tonnen.
20 Tonnen können es sein, sagt Tschetscherow später. Realistisch wären jedoch 10 Tonnen. 10 Tonnen oder 180 Tonnen? Für die Planung der zukünftigen Arbeit in Tschernobyl sind solche Zahlen von zentraler Bedeutung. Prioritäten müssen gesetzt, Gefahrenpotenziale abgeschätzt werden.
Brennstoffmenge, Emissionen, Strahlenwerte – mit Zahlen ist in Tschernobyl schon immer gespielt worden. Am Anfang sollte das Ausmaß der Katastrophe verschleiert werden. Von Glasnost und Perestroika war die sowjetische Atomlobby nie angekränkelt. Damit hielt sie es wie ihr westliches Gegenüber. Zugegeben wurde nur, was sich sowieso nicht leugnen ließ. Dann war die Sowjetunion Geschichte. Unter ihren Hinterlassenschaften Atomanlagen in den unterschiedlichsten Betriebszuständen, von vollkommen intakt bis restlos zerstört.
Es war ja so, dass nach der Sowjetunion und dem Zerfall weder eine Behörde bestand, die ist dann gegründet worden, aber es war auch eine desolate Datenlage da. Man musste, wenn man dort etwas machen wollte, zum Beispiel auf der Industrieseite, sich regelrecht von sogenannten Experten Daten kaufen, die eben Manuals oder Bücher mitgenommen hatten nach dem Zerfall. Und keiner wusste, welche stimmen. Jeder hat behauptet, seine Daten wären die besten.
Trotz dieser unbefriedigenden Datenlage, von der Gunter Pretsch berichtet, haben weder die GRS noch eine andere unabhängige Institution bis heute jemals selbst in Tschernobyl Strahlenmessungen vorgenommen.
Wir haben im Rahmen der deutsch-französischen Initiative, aber auch in anderen Projekten immer als Unterauftragnehmer seriöse ukrainische bzw. russische oder weißrussische Unterauftragnehmer mit einbezogen. Die Daten wurden auch verifiziert.
Ich kenne, außer den Zahlen, die aus den offiziellen Quellen stammen, kenne ich keine anderen unabhängigen Messergebnisse, hinter denen als Auftraggeber die Europäische Kommission steht. Am Anfang waren das sowjetische Zahlen, heute sind das eben die Ukrainer, die das in der Hand haben. Ich musste daran immer wieder denken, weil wir das auch immer mal wieder hinterfragt haben nach Fukushima. Da sind ja die offiziellen Daten auch alle von den Japanern ermittelt worden. Der Vorschlag aus den USA oder aus Frankreich, dass man da unterstützend aktiv werden könnte, ist ja auch von den Japanern immer zurückgewiesen worden.
Die Heimlichtuerei in Fukushima und die gezielte Verbreitung falscher Angaben haben bei Rebecca Harms das Misstrauen gegenüber Angaben der Kraftwerksindustrie geweckt. Die Fraktionssprecherin der Grünen im Europaparlament ist seit 1988 mehrmals in Tschernobyl gewesen. Seit 2004 sitzt sie im Europaparlament und versucht herauszubekommen, wie die Situation in Tschernobyl eigentlich wirklich ist. Dabei steht die Notwendigkeit internationaler Beteiligung an den Sicherheitsmaßnahmen in Tschernobyl für Rebecca Harms außer Frage.
Die Europäische Union, ich denke, auch in eigenem Interesse hat sich sehr stark finanziell verpflichtet. Die Beiträge sind erheblich und in eigenem Interesse unter anderem auch deshalb, weil die Europäische Union ja darauf gedrängt hat, dass die Kraftwerksblöcke in Tschernobyl, die kurz nach dem Unfall schon wieder in Betrieb genommen worden sind, dass die dauerhaft stillgelegt worden sind. Das ist ja inzwischen Gott sei Dank passiert. Das Problem des internationalen Engagements ist, dass man sich oft fragt, nach welcher Systematik entschieden wird, welche Projekte, welche Strahlenschutzmaßnahmen Priorität bekommen und welche unter den Tisch fallen.
Es sind enorme Summen, um die es bei diesem Engagement geht. Ein goldenes Grab, das ist Tschernobyl seit über 20 Jahren. Am 3. Mai 2011 unterrichtete EU-Kommissar Günther Oettinger das EU-Parlament bei einer Fragestunde über die anstehenden Ausgaben für die neue Hülle in Tschernobyl.
Die EU war aktiv, um bei der internationalen Gemeinschaft weitere Mittel zu mobilisieren, damit die noch ausstehenden Arbeiten am Standort Tschernobyl fertiggestellt werden können. Und wir gehen dabei auch mit einem eigenen Beitrag voran. Die Kommission ist der größte Geber des Tschernobyl-Fonds und wir haben auf der Geberkonferenz, die jetzt im April in Kiew stattfand und auf der weitere 550 Millionen Euro zusammenkamen, aus unserem Budget 110 Millionen Euro zugesagt.
Weitere 110 Millionen Euro für den Tschernobyl-Fonds, der von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung kontrolliert wird. Angesichts der verheerenden Berichte, die der EU-Rechnungshof regelmäßig zum Tschernobyl-Engagement in Mittel- und Osteuropa veröffentlicht, ein mutiger Schritt. Schon 1999 wurde in einem Sonderbericht zu den Maßnahmen der EU auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit die versäumte Kontrolle der beschlossenen Vorhaben durch die EU-Kommission betont.
Das bunt zusammengewürfelte und häufig wechselnde Personal des für die Programme zuständigen Referats, unzulängliche Instrumente für die Projektverwaltung und buchmäßige Erfassung sowie eine zu nachlässige Verwaltung gestatteten es der Kommission nicht, die Maßnahmen in zufriedenstellender Weise zu überwachen, die Probleme rasch zu behandeln und die Qualität der Leistungen der Auftragnehmer zu überprüfen. Bei fast einem Drittel des Vertragsvolumens erfolgte die Auftragsvergabe ohne Ausschreibung, ohne dass dadurch die Durchführung an Schnelligkeit gewonnen hätte. Es besteht die Gefahr, dass die Modalitäten der Unterauftragsvergabe es den Auftragnehmern der EU ermöglichen, bedeutende und nicht kontrollierbare Gewinnmargen zu erzielen.
Konstantin Tschetscherow.
И понятно, что активность вылетающих радиоактивных аэрозолей, она с годами все меньше, меньше, меньше.
Wenn ihr natürlich so viel Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr das machen. Auf der anderen Seite zweifle ich daran, dass die westliche Zivilisation in der Lage ist, ein so riesengroßes Gebilde überhaupt auf die Beine zu stellen. Denn es gibt diverse Beispiele in der Vergangenheit, wo bestimmte Dinge eben nicht funktioniert haben.
Alle Firmen, die Entsorgungsanlagen gebaut haben, hatten große Probleme zu liefern, was sie zugesagt hatten. Nukem hatte ein großes Problem, Belgatom hatte ein großes Problem, Areva hatte ein großes Problem. Keine dieser Entsorgungsanlagen, ob Zwischenlager, Konditionierungsanlage, keine dieser Entsorgungsanlagen konnte zu dem Preis gebaut werden, zu dem die Verträge abgeschlossen waren. Mir ist bis heute nicht ganz klar, um wie viel eigentlich diese Projekte die Kosten überschritten haben, die angesetzt worden waren. Wenn man nach Erklärungen sucht, dann gibt es so einen Strauß von Antworten. Eine Antwort ist, naja, so eine internationale Großbaustelle, da ist es schon schwierig, sich zu verständigen und nicht jeder kann englische Pläne lesen. Alleine das Sprachgewirr, das müssen Sie sich mal klar machen, wie schwierig das ist. Die Antwort, die bei den Westunternehmen gerne gegeben wird, ist sowas wie, na, Sie kennen ja die Korruption im Osten. Also es müssen gerade diese Atomfirmen, die ja ihre eigenen Skandale hatten, sind also die Richtigen, das zum Thema zu machen.
Die großen Namen der Kernindustrie sind in Tschernobyl dabei. Mit der Planung und Lieferung des Abfallbehandlungskomplexes für feste radioaktive Abfälle ist zum Beispiel die skandalerprobte Nukem aus Deutschland beschäftigt. Ein Konsortium um Belgatom aus Belgien sollte eine Anlage zur Verarbeitung flüssiger radioaktiver Abfälle bauen. Der Vertrag wurde später aufgelöst. Den Vogel schoss jedoch der französische Nuklearriese Areva mit einem Zwischenlager ab, das 20.000 Brennelemente aus den drei übrigen Tschernobyl-Blöcken aufnehmen sollte. Tobias Münchmeier.
Das ist natürlich ein echter nuklearer Schildbürgerstreich. mehr blamieren als dort, konnte sich Areva wirklich nicht. Dort also ein Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente zu bauen, was in der Spezifikation, also in den Abmessungen, nicht gestimmt hat und was im ersten ukrainischen Winter Risse aufgezeigt hat. Das ist natürlich keine positive Referenz für ein so gigantisches Projekt, wie es dort entstehen soll.
Das fertiggestellte, rund 220 Millionen Euro teure Zwischenlager ist komplett unbrauchbar und muss abgerissen werden. Solche Pannen werden auch von der Bundesregierung wahrgenommen, die daraus aber keine Konsequenzen zieht. In einem Papier, das der Spiegel zitiert, wird angesichts des Tschernobyl-Engagements von Projektrisiken und mangelnder Transparenz bei der Mittelverwendung gesprochen. Einen Handlungsbedarf scheint die Bundesregierung wohl auch deshalb nicht zu sehen, weil am Ende ein Großteil der internationalen Hilfsgelder sowieso wieder bei Firmen und Institutionen aus den Geberländern des Tschernobyl-Fonds landet.
Was ja schon interessant ist, ist, dass wir uns auf der einen Seite da sehr engagieren, als internationale Gemeinschaft und Europäische Union nochmal besonders, und dass gleichzeitig sehr stark auch unsere Unternehmen die Aufträge bekommen, für die dann dieses Geld, das wir zur Verfügung stellen, zu einem großen Teil eingesetzt wird.
Wie schwierig es ist, für so eine komplexe Materie kompetente und unabhängige Berater zu finden, zeigt das Beispiel der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Die GRS berät sowohl die Bundesregierung als auch die Ukraine, der sie zum Beispiel beim Aufbau einer Struktur von Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden half.
Gesellschafter der GRS sind die Bundesrepublik Deutschland mit 46%, die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen mit je 4% sowie die Technischen Überwachungsvereine und der Germanische Lloyd mit zusammen 46%. Während die GRS gemeinnützig ist, ist ihre Tochtergesellschaft, das Institut für Sicherheitstechnologie, ISTEC, eine GmbH.
Die ISTEC ist unter den Auftragnehmern verzeichnet, die von EU-Programmen Gelder für Aufträge in der Ukraine bekommen haben. Wegen der sich aus solchen Konstruktionen ergebenden Interessenkumulationen, so Sebastian Pflugbeil, könne die GRS nicht für sich in Anspruch nehmen, als unabhängiger Gutachter oder Berater aufzutreten.
Ja, die Gesellschaft für Reaktorsicherheit ist ein Unternehmen, was natürlich von der Existenz von Kernkraftwerken stark abhängig ist. Und alles, was dort getrieben wird, was finanziert wird, aus verschiedenen externen Töpfen kommt aus dem Kernenergiebereich. Insofern sind die alles andere als unabhängig.
Tobias Münchmeier ergänzt diese Fallstudie zum atomaren Komplex um einen weiteren Aspekt.
Ja, ich würde sagen, da gibt es ein Interessensproblem auf dieser Seite. Und ich glaube, man darf nicht nur naiv sein, was dann auch die weitere Abwicklung des Projekts, vor allem auf ukrainischer Seite, angeht, was dort für interessengeleitete Entscheidungen fallen. Die Ukraine ist auch nach Ratings und Angaben von Transparency International eins der korruptesten Länder Europas. Ich denke, man muss sich leider darauf einstellen, dass zig Millionen, wahrscheinlich hunderte von Millionen da abgezweigt werden und in dunklen Kanälen verschwinden.
Excavation in the erection area will be kept to a minimum to avoid generating waste whenever possible.
Mit seinem Rechner führt Alexander Borowoy einen Film über die neue Halle vor, die über der Reaktorruine von Tschernobyl entstehen soll. Die neue Schutzhülle, das ist sein Projekt. Dazu steht er ohne jeden Zweifel. In der Animation auf dem Bildschirm schweben Stützen schwerelos über eine makellose Grundfläche. Das Hallendach erhebt sich und gleitet sanft über die Kraftwerksruine. Die maßstabsgetreue Abbildung der Freiheitsstatue, die zur Veranschaulichung der Dimensionen einmontiert wurde, nimmt sich unter dem Hallendach wie ein Krümel aus. Wenn er fertig ist, sieht der Bau aus wie eine riesige Brotdose. Eine Dose, auf deren Boden der Hamburger Hauptbahnhof zweimal Platz finden würde.
Heute steht man eigentlich als unverantwortlich fast da, wenn man auch nur ein Fragezeichen an diesen Shelter setzt. So ist im Moment die Situation in Brüssel. Wenn ich den Kommissionsbeamten sage, das ist doch alles wahnsinnig, dann sagen die, ja, sind Sie denn für weniger Schutzmaßnahmen? Da glaube ich eben auch, dass dieser Shelter im Zweifelsfall eine Alibi-Funktion hat. Ja, hinter diesem Alibi können sich dann alle versammeln und sagen, wir haben das teuerste und das größte was möglich ist, verwirklicht. Und wir geben uns wirklich größte Mühe, Solidarität international, dafür steht dieser Shelter. Wenn man aber oft da gewesen ist, dann weiß man, dass es andere Probleme gibt.
Die wirklichen Nöte der Ukraine betont auch Tobias Münchmeier. Für Greenpeace kann der neue Sarkophag sowieso nur Teil eines umfangreicheren Engagements sein. In der Ukraine seien nach wie vor große landwirtschaftlich genutzte Gebiete verstrahlt und das Gesundheitssystem sei mit den Folgen der Krankheiten, die durch die anhaltende Strahlenbelastung ausbrechen, heillos überfordert. Im Frühjahr war Tobias Münchmeier mit Greenpeace in einer Region 150 Kilometer westlich von Tschernobyl. Bei Bodenproben hatten Wissenschaftler festgestellt, dass die Kontamination in sauren Böden immer noch besonders hoch ist.
Diese Region, die wir besucht hatten, in der Nähe von Sarny, in der Gemeinde Rokitne, hatte eben genau diese Merkmale, also relativ hohe Kontamination und relativ hoher Säuregehalt. Von daher sehr, sehr hohe Werte in den Lebensmitteln. Wir haben dort also Proben genommen und die untersucht in einem Schnellverfahren noch in dem Dorf. Und dann später nochmal in einem sehr professionellen Laboratorium in Kiew zu einer zweiten Untersuchung und haben dort also festgestellt, dass sehr unterschiedlich je nach Lebensmittelart die Grenzwerte knapp oder deutlich oder sogar um das Zigfache überschritten werden. Vor allem betraf das die sogenannten Früchte des Waldes, wie das im Russischen so schön heißt. Das sind also Pilze und verschiedene Beerensorten. Aber, und das halte ich eigentlich für das Gravierendste und Erschreckendste, die Milch ist eben auch ganz stark betroffen.
Die Frage, wie die Menschen in so hoch belasteten Regionen an gesunde Lebensmittel kommen können, ist nach wie vor nicht beantwortet.
Wir haben ja oft so das Gefühl, naja, wenn Pilze ein Problem sind, ich esse auch nicht jeden Tag Pilze, warum können die denn nicht verdammt nochmal auf Pilze verzichten? Aber in dieser sozialen, dieser ökonomischen Situation, in der die sind, stellt sich für sie diese Frage nicht. Das Einzige, was also wirklich helfen würde, wäre, wenn eine Institution, wenn der Staat letztendlich mit Lieferwagen in diese betroffenen Städte und Gemeinde fahren würden und da saubere Milch und saubere Lebensmittel sozusagen mehr oder weniger kostenlos abgeben würde. Das wäre der effektivste Schutz, weil eine Umsiedlung aus diesen Regionen, das könnte in einzelnen, besonders stark betroffenen Regionen sogar Sinn machen, ist aber auch sehr, sehr schwer umzusetzen.
Wem nützt das Milliardenprojekt in Tschernobyl? Und was bringt der neue Sarkophag den Ukrainern? Rebecca Harms.
Ich bin gar nicht aus Prinzip gegen einen zweiten Sarkophag. Aber wenn viele andere Strahlenschutzmaßnahmen in der Zone oder auch in Gebieten in der Umgebung der Zone unterbleiben, weil man das Geld in diese Großbaustelle, in dieses Großprojekt investiert, dann ist das einfach nicht in Ordnung, wenn das Problem nie beschrieben wird.
In den Parlamenten ist die Entscheidung für den neuen Sarkophag längst gefallen. Wer möchte sich schon vorwerfen lassen, nicht alles Erdenkliche gegen den Strahlentod aus Tschernobyl getan zu haben? Der Tanz um das goldene Grab ist längst getanzt. Jetzt wird gebaut.
Der Tanz um das goldene Grab. Wem nützt der Sarkophag von Tschernobyl? Ein Feature von Nikolaus Schröder. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2011. Es sprachen Bernd Hahn, Walter Gontermann und Kerstin Fischer. Ton und Technik Gunther Rose und Jutta Stein. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Hermann Theissen.